Day aufs Podium und euch, Sie, um einen herzlichen Applaus.
Ja, herzlich willkommen in Ihrem schönen Graz, eine Stadt, die mir zur zweiten Heimat geworden ist und in der ich seit 2001 am Psychologischen Institut unterrichte und in der meine Mutter geboren ist, was mir eine besonders schöne Sache ist. Ja, ich darf Ihnen heute einen Vortrag machen zum Thema Screening von Mobbing im soziologischen Kontext. Mein Vortrag hat also zwei Teile. Zum einen geht es darum, wie Sie schnell Mobbing diagnostizieren können. Und hier habe ich Ihnen zwei Studien mitgebracht, die eben dieses Screening-Instrument dann evaluiert haben. Und zum zweiten wollte ich Ihnen 10 soziologische Thesen vorstellen. Das ist ein bisschen unorthodox, weil ich bin natürlich auch Soziologin, aber ich unterrichte am Psychologischen Institut. Aber ich habe gedacht, für mich und für Sie würde ich gerne mal auch etwas anderes vortragen, etwas Neues vortragen. Es ist der erste Vortrag dieser Art zu diesem Thema von mir. Ja, und damit fange ich auch gleich schon an. Ich wollte Ihnen eben dieses Screening-Instrument vorstellen. Ein Instrument, das schlank ist, das aus 3 Fragen besteht und das wissenschaftlich fundiert ist. Und wir haben hier 2 Untersuchungen gemacht. Ich werde Ihnen das Instrument gleich auch vorstellen. Die erste Untersuchung war mit 198 Teilnehmern und die Verteilung war 70-30 circa zwischen Männern und Frauen. Und wenn Sie diese Verteilung hören, dann wissen Sie natürlich gleich, das kann keine Zufallsstichprobe gewesen sein. Ja? Und man kann in diesem Thema natürlich, und man macht viele Zufallsstichproben, aber wenn man genug Mobbingbetroffene haben will, dann muss man gezielt in Mobbingberatungsstellen gehen, zu Selbsthilfegruppen gehen und zu Internetforen, die eben hier sich mit Mobbing beschäftigen. Und natürlich habe ich auch meine eigene Beratungsstelle hierfür geöffnet. Ich bin ja die Leiterin der Konflikt- und Mobbing-Beratungsstelle Work and People, die seit 1997 alle Beratungen für die Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich durchführt. Und wie Sie sich vorstellen können, haben wir natürlich ein sehr großes Potenzial an Möglichkeiten, hier Untersuchungen durchzuführen. Die Verteilung war in Bezug auf das Alter, waren die Menschen zwischen 18 und 73 Jahre, im Durchschnitt 38 Jahre. Und von den 198 Personen wurden 76 als Mobbing-Betroffene diagnostiziert nach dem Leimann-Fragebogen. Das ist ja das bekannteste Tool, der bekannteste Lang-Fragebogen mit den 45 Items oder mit den 45 unterschiedlichen Mobbing-Handlungen. Ja, und wenn wir dann noch hineinschauen, welche Branchen wurden hier am häufigsten genannt von den Personen, die von Mobbing betroffen waren, dann sind es natürlich genau die Branchen, die immer auch genannt werden. Es ist der Dienstleistungssektor, es ist der Sozialbereich, es sind die produzierenden Betriebe, es ist der Gesundheitsbereich und die öffentliche Verwaltung, wo am meisten Mobbingfälle vorkommen und das über viele Studien und das war halt auch hier so. Ja, und wir haben dieses schlanke Tool, das nur mit 3 Fragen auskommt, dann verglichen mit 3 anderen Fragebögen, um es eben sozusagen zu validieren. Und hier haben wir einerseits den Leimann-Fragebogen genommen, dann haben wir den Thema genommen, den Test zur Erfassung von Mobbingverhaltensweisen am Arbeitsplatz, den wir hier an der Karl-Franzens-Universität Graz selbst entwickelt haben. Und dann haben wir ihn auch noch verglichen mit einem dritten Inventar, den Inventar zur Messung des Eskalationsgrades von Konflikten in der Arbeitswelt, ebenfalls ein Tool, das wir hier an der Karl-Franzens-Universität entwickelt haben. Und die Ergebnisse der Studie zeigen, dass dieses Instrument, das ich Ihnen gleich vorstelle, sich gut eignet zur Diskriminierung von Mobbing-Betroffenen und damit ein gutes Screening-Instrument ist. Und wenn wir in eine Studie, also in ein Ergebnis hineinschauen, dann sehen Sie hier den Vergleich zwischen dem Leimann-Fragebogen und dem FFTM3, so heißt das Screening-Instrument. Von beiden wurden 104 Personen als nicht betroffen identifiziert. Von beiden wurden 63 Personen als betroffen identifiziert und es gibt einen Unterschied von 5 Personen. Da kann man gut sagen, dass sich dieses Instrument als Screening-Instrument gut eignet, dass sie eine Übereinstimmung von über 84% haben. Und wie schaut jetzt dieses Instrument aus? Wir legen den Leuten zuerst einmal eine Definition von dem vor, was wir unter schikanösen Handlungen verstehen. Und wenn Sie sich ein bisschen in diese Thematik eingelesen haben, dann sehen Sie, das ist ganz klar angelehnt an der Leimann-Definition. Wir definieren da ganz ähnlich wie Leimann Mobbing und schikanöse Handlungen als Beispiel. Unter systematischen Schikanen werden vielfältige Handlungen subsumiert, die gezielt Menschen ins Abseits stellen und die Möglichkeit, sich mitzuteilen, einschränken. Zum Beispiel durch ständiges Unterbrechen und Kritik. Oder die Betroffenen werden gezielt isoliert. Oder das soziale Ansehen wird eben beeinträchtigt. Oder es gibt Schikanen in Bezug auf die Berufs- und Lebenssituation. Oder die Gesundheit wird beeinträchtigt. Und diese Definition gibt es vorher, damit wir das Feld definieren. Und dann kommt der Fragebogen. Und er besteht, wie gesagt, nur aus 3 Items. Und man muss sagen, das ist eine spezifische Form vom Fragebogen. Es ist nämlich ein Fast and Frugal Tree. Und das ist eine spezifische Form von Fragebögen, die wie ein Entscheidungsbaum funktionieren. Nur wenn alle 3 Fragen mit Ja beantwortet werden, handelt es sich hier um einen hohen Mobbingverdacht. Wenn auch nur eine Frage mit Nein beantwortet wird, handelt es sich um ein anderes Phänomen. Das kann sein, dass es eine Gewalthandlung ist, das kann sein, dass es sexuelle Belästigung ist, das kann sein, dass es eine Diskriminierung ist. Der Unterschied zwischen Mobbing und anderen Gewalthandlungen liegt ja unter anderem darin, dass Mobbing eine systematische Schikane braucht und andere Gewalthandlungen auch einmalig diagnostiziert werden als Gewalthandlung. Eine sexuelle Belästigung, ein Rassismus ist auch einmalig eine Gewalthandlung, während eben Mobbing die systematische Schikane braucht. Zumindest sozusagen im Offline. Hier haben Sie also die 3 Fragen. Erstens, ich bin wiederholten schikanösen Handlungen ausgesetzt. Zweitens, die schikanösen Handlungen sind systematisch gegen mich gerichtet. Und drittens, die schikanösen Handlungen haben das Ziel, mich zu isolieren. Wenn diese 3 Fragen mit Ja beantwortet werden, dann haben Sie einen ganz hohen Mobbingverdacht und dann ist ganz sicher Gefahr im Verzug und dann sollten Sie ganz sicher dieser Situation nachgehen und sich diesem Thema ernsthaft widmen. So schaut dann der ganze Fragebogen aus. Und wir haben dann eine zweite Studie durchgeführt, um hier dieses erste Ergebnis zu überprüfen. Alles natürlich meine Studentinnen, die das durchgeführt haben. Und in der zweiten Studie ist genau dasselbe herausgekommen. Auch diese Studie sagt, dass sich das Instrument gut eignet, um Mobbingbetroffenheit zu diskriminieren. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre doch auch schön, nicht nur ein Instrument zu haben, das einen hohen Mobbingverdacht diagnostizieren kann, sondern auch, mit dem man den Schweregrad des Mobbings identifizieren kann. Ich habe mich also wieder dran gemacht und habe Fragen entwickelt, die in einer weiteren Studie dann überprüft worden sind. Und so sind wir zu dem FFTM7 gekommen. Und da sehen Sie dann auch die Ergebnisse. Auch hier gibt es lauter signifikante Ergebnisse. Das heißt, auch dieses Instrument ist aus wissenschaftlicher Perspektive gut geeignet, Mobbing zu diskriminieren. Und hier haben Sie die 7-Item-Variante, die besteht natürlich zuerst einmal aus der 3-Item-Variante und dann sind Items hier genannt, die einen immer größeren Eskalationsgrad in Bezug auf Mobbing eben diagnostizieren können. Und hier sehen Sie vielleicht die letzten beiden, das vorletzte, ich bin mit der Zeit in der Arbeit völlig isoliert und das letzte ist, ich bin völlig isoliert. Also es wird immer ein bisschen sozusagen gravierender, um auch den Schweregrad einschätzen zu können. So viel zu diesem Screening-Verfahren, wenn Sie da Interesse haben, auch sich ein bisschen statistisch einzulesen. Wir haben diese Studie einerseits die erste veröffentlicht im Journal für Alltagspsychologie und die zweite hat meine Studentin als Buch veröffentlicht, also beides ist gut zugänglich. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages hier, nämlich zu den soziologischen Thesen. Und im ersten Teil haben wir uns auf die Definition von Leimann berufen, die ja die berühmteste Definition ist, mit diesen Fragen, die wir letztendlich aus der Definition von Leimann herausgearbeitet haben. In dem zweiten Teil, wo es um soziologische Aspekte geht, möchte ich Ihnen eine andere, weniger bekannte Definition hier vorbringen und die lautet folgendermaßen: Bullying ist ein systematischer, wiederholter Missbrauch sozialer Macht in den kontrollfreien Räumen hierarchisch strukturierter Systeme. Hier haben Sie einen ganz anderen Zugang. Hier haben Sie die Hierarchie, hier haben Sie das System, das nunmehr mit einbezogen wird. Und da komme ich jetzt zu den 10 soziologischen Thesen. Und hier ist meine erste These. Mobbing ist ein kontextbezogenes Phänomen. Der Kontext, das Betriebsklima, das Führungsverhalten, die Art und Weise, mit Mobbing und Konflikten umgegangen wird, bestimmt maßgeblich die Dynamik. Wenn wir uns jetzt die psychologische Forschung der letzten Jahrzehnte anschauen, so können wir viele Untersuchungen finden, die diese These bestätigen. Eine berühmte Untersuchung von Levine, einem sehr berühmten Sozialpsychologen, zeigt uns schon erste Richtungen. Er hat etwas gemacht, dass er Gruppen von Jungen miteinander eine Stunde in der Woche unterschiedliche Übungen und Aufgaben gegeben hat und alle 6 Wochen hat er den Führungsstil geändert in diesen Gruppen. Also einmal war der Führungsstil autoritär, die Anweisungen wurden vom Lehrer gegeben, da gab es kaum oder kein Mitspracherecht. Dann gab es einmal alle 6 Wochen einen demokratischen Führungsstil, wo eben Bedürfnisse der Kinder einbezogen wurden und dann gab es einen Laissez-faire-Führungsstil, wo es überhaupt keine Orientierung gab. Und schon Levine hat in dieser berühmten Untersuchung herausgefunden, dass die Gruppendynamik sich ändert, je nachdem, welcher Führungsstil in der Gruppe getätigt wird. Und er hat uns aufgezeigt, dass insbesondere beim autoritären Führungsstil mehr Aggressionen in der Gruppe entstehen und dass zweimal sogar es zu sogenannten Sündenbock-Phänomenen gekommen ist, also dass sich die Aggression in der Gruppe auf einzelne Kinder fokussiert hat. Also da ist schon viel Information in frühen Untersuchungen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Laissez-faire-Führungsstil in manchen Aspekten sich noch als schlechter herausgestellt hat als der autoritäre Führungsstil. Das ist aber hier jetzt nicht Gegenstand meines Vortrages. Was ich sagen will, und das muss man natürlich schon differenzieren, und das zeigen uns auch die Studien, dass der demokratische Führungsstil ist natürlich der konfliktpräventive Führungsstil. Ja, aber in aktuellen Mobbing-Situationen braucht es natürlich ein autoritäres Eingreifen. Es braucht natürlich ein Unterbinden der Gewalt. Also es bedarf einer situativen Führung. Ja, und wenn wir jetzt sozusagen die Jahrzehnte vorgehen, da haben Sie eine aktuellere Studie, die genau zum selben Ergebnis kommt, aus dem Jahre 2014. Das Ergebnis dieser Studie lautet: Die Ergebnisse bestätigen, dass der Beitrag eines partizipativen Führungsstils, der in die demokratischen Führungsstile sozusagen zugeordnet werden kann, zur Abschwächung des Mobbingrisikos im Arbeitsteams erheblich war. Hier gibt es allerdings auch noch eine Differenzierung in den Ergebnissen. Hier wird natürlich noch einmal angeführt, dass Mobbing eine unterschiedliche Gründe hat, warum es entsteht und dass natürlich das Betriebsklima, die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird, hier auch eine wesentliche Rolle spielt und man nicht alles mit dem Führungsstil begründen kann. Aber wenn Sie sich die Untersuchungen der letzten 20 Jahre anschauen, ist der Führungsstil sehr zentral bei der Entstehung von Mobbing. Ich würde mir nach 25 Jahren, die ich mich mit diesem Thema beschäftige, trauen zu sagen, Mobbing ist ein Führungsthema, aber nicht nur. Und hier sind zwei Untersuchungen, die hier andere Aspekte verdeutlichen. Eine Untersuchung vom Volk, der schreibt als Ergebnis seiner Untersuchung, bei schlechtem Betriebsklima treten mehr Mobbingfälle auf. Gutes Betriebsklima dagegen führt dazu, dass weniger Mobbinghandlungen vorkommen als erwartet. Hier haben Sie also die Bedeutung des Betriebsklimas. Und dann hier noch eine dritte Untersuchung von Witte. Und hier schreibt er, sowohl ein erhöhtes Arbeitspensum als auch geringe Autonomie bei der Arbeit weisen einen positiven Zusammenhang mit Mobbingbetroffenheit auf. Das war also meine erste These, die da lautete, Mobbing ist ein kontextbezogenes Phänomen und es gibt Variablen, die die Dynamiken sozusagen unterstützen und welche, die eben solche Dynamiken eher mindern. Und damit komme ich zu meiner zweiten soziologischen These, die hier eine sozusagen Folge der ersten ist, Mobbing-Situationen stellen eine Rückmeldung über den Bedarf im System, Organisation dar. Hier wieder eine Untersuchung von Eresmann, insbesondere das Betriebsklima und die Führung stehen in einem starken negativen Zusammenhang mit Mobbing. Je besser die Qualität von Führung, Betriebsklima und Kultur, je niedriger ist demnach das Mobbing-Ausmaß. Wenn wir uns anschauen, was konkret passiert in den Betrieben, aber oft auch in Schulen, ist, dass im besten Fall man sich um den Fall bemüht. Das ist noch der beste Fall. Aber die Idee, dass das System einen Bedarf hat, dass hier diese Mobbingfälle nicht mehr auftreten, die kommt schon weniger vor. Und deswegen habe ich dieses Thema heute auch gewählt. Und damit da war das meine zweite soziologische These. Es gibt 10, also es gibt auch durchaus noch einige andere. Hier die dritte soziologische These. Ein gut gestaltetes Arbeitsumfeld stellt die Grundlage der betrieblichen Mobbingprävention dar. Und als Psychologin, die ich auch bin, muss ich an dieser Stelle natürlich auf Hacker und Richter hier rekurrieren. Das sind sozusagen die Pioniere in dem Bereich, die unglaublich tolle Untersuchungen gerade zur Gestaltung des psychologischen Arbeitsumfeldes hier vorgelegt haben. Und sie haben auch die 4 Aspekte genannt und die 4 Kriterien für eine psychologische Arbeitsgestaltung. Und die sind einerseits, dass die Arbeit persönlichkeitsfördernd sein muss, also dass die Arbeiter und Angestellten eben ihr Potenzial entfalten können, dass die Arbeit beeinträchtigungsfrei sein muss, also keine psychischen und somatischen Beeinträchtigungen stattfinden sollen, dass die Arbeit schädigungslos sein soll, dass also keine gesundheitlichen Schädigungen aufgrund der Arbeit anheimfallen sollen und dass sie ausführbar sein sollte, also dass die Arbeit anforderungsgerecht, zuverlässig und langfristig ausgeführt werden kann. Wer sich da interessiert, gibt es wunderbare Forschungsergebnisse von Hacker und Richter. Und da komme ich auch schon zur soziologischen These 4. Mobbing-Dynamiken implizieren ein Machtungleichgewicht zu Ungunsten der Betroffenen. Und Sie merken, seit 25 Jahren rede ich nicht von Opfer. Seit 25 Jahren rede ich von Betroffenen und bitte auch, dass von Betroffenen gesprochen wird. Wenn wir sozusagen als Intention haben, Menschen aus so einer Situation herauszuholen, dann möchte ich sie doch nicht mit einem Begriff titulieren, der Handlungsunfähigkeit impliziert. Das ganze Ziel einer Beratung ist, Handlungsfähigkeit herzustellen. Oder wie nach dem kategorischen Imperativ, handle steht so, dass du die Anzahl deiner Möglichkeiten erweiterst. Opfer heißt aber, ich bin handlungsunfähig. Und natürlich empfinden sich Betroffene als Opfer, als handlungsunfähig, weil sie gerade keinen Zugang zu ihren Möglichkeiten haben. Aber das ist ja gerade unsere Aufgabe, hier diesen Zugang wiederherzustellen, sie zu unterstützen und eben zu schauen, dass es zu einem Machtausgleich kommt. Und letztendlich ist Mobbingberatung eine strategische Beratung. Denn wenn in der Mobbingberatung nicht Möglichkeiten gefunden werden, diesen Machtausgleich zu tätigen, dann ist in der Regel keine Chance der Veränderung. Und dieser Machtausgleich kann in sehr vielen unterschiedlichen Formen getätigt werden. Man kann selbst etwas anders tun, um die Wahrscheinlichkeit zu heben, dass andere auch etwas anders tun müssen. Man kann den Betriebsrat einbeziehen oder die Arbeiterkammer oder eine andere Interessensvertretung und dann ist man nicht mehr Herr X oder Frau Y. Man ist Herr X oder Frau Y, die von einer großen Organisation vertreten werden. Und ich bin heute noch erstaunt, was das alles bewirken kann. Man kann natürlich ein Gutachten erstellen lassen und dann ist man nicht mehr die individuelle Person, die sagt, ich bin vom Mobbing betroffen, sondern dann ist es ein Experte, der sagt, das hier ist Mobbing. Und dann wird der Wille zum Handeln in der Regel schon etwas erhöht. Und es gibt natürlich ganz viele Machtausgleichsstrategien. Und damit komme ich zu meiner soziologischen These 5. Mobbing-Dynamiken sind Gruppendynamiken, die zur Deindividualisierung einzelner Gruppenmitglieder führen können. Hier muss man fast auf eine Untersuchung rekurrieren von Salomon Ash. Wer Lust hat, hier diese Untersuchung im Original zu sehen, ich habe mich vor einigen Jahren sehr gefreut, das Original auf YouTube wiederzufinden. Salomon Ash hat etwas sehr Einfaches gemacht und ich habe Ihnen einfach, dass Sie sehen, dass das nicht nur eine alte Untersuchung ist, sondern dass das alles auch repliziert werden kann. Eine Untersuchung von 2011 von Kindern aus dem Vorschulalter mitgebracht, wo genau dieselben Ergebnisse herauskommen. Salomon Ash hat also etwas sehr Einfaches gemacht. Er hat 3 unterschiedlich lange Linien projiziert und dann hat er eine Referenzlinie sozusagen ebenfalls dargestellt. Und dann sollten die Versuchspersonen sagen, welche Linie hier die Referenzlinie gleich lang ist wie die Vergleichslinien, hier wäre es C. Und der Salomon Ash wollte jetzt herausfinden, wie Menschen unter einem Gruppendruck agieren. Was hat er also gemacht? Er hat 7 Versuchspersonen gemacht und die wirkliche Versuchsperson war die vorletzte, die befragt wurde. Und alle anderen waren eingeweiht. Und sie sollten nach dem 3. Durchgang falsche Antworten geben. Und nun war Salomon Ash interessiert, wie würde denn, wenn sie unter einem Gruppendruck steht, die wirkliche Versuchsperson nun reagieren? Und wie Sie hier sehen, als ich diese Untersuchung vor Jahrzehnten das erste Mal gesehen habe, war ich erstaunt, 37% der wirklichen Versuchspersonen haben sich der Gruppenmeinung angeschlossen, obwohl es unmissverständlich war, dass diese Meinung nicht der objektiven Wahrnehmung entspricht. Und das heißt, Menschen tendieren in Gruppen andere Meinungen zu vertreten, als sie dies als Einzelperson tun. Und das tun sie natürlich auch bei Mobbing. Ja? Und das heißt, psychologisch gesehen, wir müssen reindividualisieren. Der Prozess, der da stattfindet, ist eine Deindividualisierung. Weg von der individuellen Meinung hin zur Gruppenmeinung. Und wenn wir in hocheskalierten Gruppen intervenieren, beim Mobbing intervenieren, dann ist es eben wichtig, dass wir, bevor wir in die ganze Gruppe gehen, reindividualisieren durch Einzelgespräche, aber auch andere Maßnahmen. Salomon Ash hat viele unterschiedliche Varianten seiner Untersuchung durchgeführt, die weniger bekannt sind. Eine werde ich Ihnen am Schluss zur Zivilcourage noch erläutern. Aber er hat zum Beispiel auch einen Durchgang gemacht, wo die eingeweihten Versuchspersonen also verbal artikuliert haben, und zwar die falsche Meinung. Und die wirkliche Versuchsperson sollte es schreiben. Und in diesem Versuch hat sich sofort die Fehlerquote reduziert, weil die wirklichen Versuchspersonen keine Sanktionen von der Gruppe zu erwarten hatten. Also es ist wichtig beim Mobbing zu wissen, dass es eben Gruppendynamiken gibt und dass Mobbing ein gruppendynamisches Phänomen ist, zeigt uns ja schon die unterschiedlichen Formen. Schauen Sie sich an, Mobbing. Mobbing ist eine größere Gruppe schikaniert, eine oder eine kleinere Gruppe, Macht und Gleichgewicht. Schauen Sie sich an, Bossing. Ein Vorgesetzter schikaniert einen oder mehrere Untergebene, da haben Sie das Macht und Gleichgewicht in der Möglichkeit, sozusagen Sanktionsmittel zu ergreifen. Schauen Sie sich das Staffing an, eine größere Gruppe oder eine ganze Abteilung schikaniert einen Vorgesetzten. Ist auch ein gruppendynamisches Phänomen. Man muss sich in Gruppendynamik auskennen, wenn man beim Mobbing interveniert, um hier bestmöglich im Sinne der Betroffenen intervenieren zu können. Und damit komme ich zu meiner soziologischen These 6. Mobbing ist ein gruppendynamisches Phänomen, welches nicht nur durch Täter- und Opferverhalten beschreibbar ist. John Leimann, der Begründer der Forschungsrichtung, hat in seinen Büchern geschrieben, wir müssen uns auch auf die Möglichmacher konzentrieren. Und es gibt hier einen sehr wichtigen Ansatz, der eben hier erforscht hat, welche Rollen gibt es im Mobbinggeschehen? Der Participant Role Approach. Und der Participant Role Approach hat uns gezeigt, dass es mindestens 6 verschiedene Rollen beim Mobbinggeschehen jetzt in Bezug auf Kinder und Jugendliche die Untersuchungen gibt. Es gibt also 5 selbstgewählte Rollen und eine zugeschriebene Rolle. Und das Opfer hat die zugeschriebene Rolle, alle anderen wählen selbst. Es gibt also nicht nur die Täter und Opfer, es gibt die Assistenten der Täter, das sind die Wasserträger sozusagen. Es gibt dann die Verstärker, das sind die, die das Verhalten gutheißen, die applaudieren, die bejubeln. Und dann gibt es auf der Seite der Betroffenen oder der Opfer die Verteidiger, die das Kind unterstützen. Und dann gibt es eine große Gruppe, genau genommen statistisch eine gleich große Gruppe wie die Verteidiger, die Außenstehenden. Das sind jene, die das Mobbing nicht gutheißen, aber sich nicht involvieren lassen wollen. Und ich gehe davon aus, ich habe sie leider jetzt nicht gesehen, dass die sehr geschätzte Kollegin Frau Professor Schäfer am Nachmittag hier Ihnen viel erzählen kann, weil sie sehr tolle Ergebnisse hier eben erforscht hat. Ja, hier gibt es wirklich wahnsinnig interessante Ergebnisse. Ich fand zum Beispiel eine Studie interessant, die versucht hat herauszufinden, wie das Lehrerverhalten nun die Gruppendynamik beeinflusst. Weil wie Sie sehen, ist am Anfang einer Mobbing-Situation, da haben wir 30% im Bereich der Täter oder Täterinnen und der Rest ist jetzt nicht unmittelbar diesem Bereich zuzuordnen. Wir haben also einen Überhang zugunsten des betroffenen Kindes. Und jetzt war es interessant, was macht das Lehrerverhalten mit dieser Gruppendynamik? Und es hat sich gezeigt, wenn Lehrer sozusagen hier klar ein Stoppsignal setzen, dass diese Dynamik sich nicht verändert zu Ungunsten des betroffenen Kindes. Aber wenn sie es nicht tun, dann verändert sich zu Ungunsten des betroffenen Kindes. Also auch hier ist das Lehrerverhalten wie das Führungsverhalten in unseren Betrieben einfach eine relevante Größe. Und damit komme ich zu meiner nächsten soziologischen These. Mobbing-Dynamiken lassen sich auch über lösungsfokussierte Ansätze beenden, ohne Täter-Opfer-Kategorisierungen zu bedienen. Mir ist der Ansatz wirklich wichtig. Ja? Mir ist der No-Blame-Approach wirklich wichtig und dieser No-Blame-Approach heißt sozusagen im Erwachsenenalter der Shared Responsibility Approach. Und was ist das für ein Ansatz? Es ist ein Ansatz, der aus der lösungsfokussierten Tradition kommt, von Inso Kimberg und Steve DeShazer. Und Sie Lehrer oder Lehrerinnen sind, schauen Sie sich bitte die Konzepte von Inso Kimberg an, sind grandios gute Konzepte, die ganz anders arbeiten, als wir es üblich kennen. Und der No-Blame-Approach macht nun Folgendes. Es wird niemals eine Beschuldigung ausgesprochen. Ein Kind wendet sich an eine Vertrauensperson, an einen Lehrer, an einen Sozialarbeiter und äußert hier einen Mobbingvorwurf und dann wird einmal ein Gespräch mit diesem Kind durchgeführt. Und es wird dem Kind der Ansatz erläutert, um hier die Einwilligung zu erfragen, ob mit diesem Ansatz mit dem vorgebrachten Mobbing umgegangen werden kann. Und zum Zweiten wird versucht herauszufinden, wie das Rollenverhältnis in diesem speziellen Mobbingfall eben ist. Ziel ist herauszufinden, wer sind jene Kinder, die das Kind unterstützen und wer sind jene Kinder, die eher auf der Täter-Täterinnen-Seite sind. Weil nämlich in einem nächsten Schritt vom Lehrer oder der Person, die diese Maßnahme durchführt, eine Gruppe gebildet wird aus 50% Kindern, die sich der Täter bei den Tätern befinden und 50% der Kindern, die auf der Seite der betroffenen Kinder sind. Und dann werden diese Kinder eingeladen. Und sie werden eingeladen insofern, als der Lehrer, die Lehrerin sagt, ich habe euch eingeladen, weil es einem Kind nicht gut geht und weil ich glaube, dass ihr mich hier unterstützen könnt, das Kind wieder besser zu integrieren, diesem Kind zu helfen. Das ist absolut genial. Ja, das ist wirklich gut. Ja, denn natürlich wissen jene Kinder, die das Kind unterstützen, was sie weiter tun können und jene Kinder, die mobben, wissen, was sie aufhören können und mit ihnen wird jeden Einzelnen arbeitet, was dieses Kind tun kann, um dem betroffenen Kind zu helfen. Das ist wirklich gut. Ja, es gibt viele andere Sätze und ich glaube nicht, dass das der einzige ist. Oder ich weiß natürlich, dass das nicht der einzige ist und ich habe ein eigenes Buch über diese Ansätze geschrieben. Aber es ist ein toller Zugang. Ja. Und dann, 10 Tage später, wird beginnend mit dem betroffenen Kind eben geschaut, ob es hier eine Veränderung gab. Und hier habe ich Ihnen eine Untersuchung gebracht, die ich persönlich wirklich beeindruckend finde. Hier wurden 220 Mobbingfälle untersucht, wo man mittels des No-Blame-Approach vorgegangen ist und von den 220 Fällen konnten 192 Fälle beendet werden. Das sind 87,3%. Und das ist schon sehr beachtlich. Es sei Ihnen gesagt, wenn Sie so einen Ansatz anwenden sollen, würde ich empfehlen, dass Sie hier zuerst im ersten und zweiten Durchgang eben mit einer Kollegin, die schon erfahren ist, das durchführen und dann zu einem späteren Zeitpunkt das allein machen. Es gibt ja sowieso die Empfehlung an Schulen, eben Teams zu bilden, die sich spezialisieren und dann ihre Lehrerkollegen eben beraten. Ja, das Einzige, was ich an diesem Ansatz noch verbesserungsfähig finde, ist, dass ich natürlich dann auch noch eine Evaluation machen würde und das natürlich noch begleiten würde und nicht mit diesem letzten Schritt beenden würde. Und nachdem Vorträge, insbesondere wenn sie auch auf Wissenschaft rekurrieren, jetzt nicht immer die lebendigsten sind, habe ich mir gedacht, dass ich Sie auch ein bisschen amüsieren möchte und habe Ihnen einen Film mitgebracht zum No-Blame Approach, den ich jetzt die Technik bitte abzuspielen.
Oh, küss mich. Na, Romeo, heute schon geschmust?
Den hässlichen Knirsch will doch eh keine küssen. Aua!
Entschuldigung, das wollte ich nicht.
Ich habe dem Lehrer gesagt, wie gemein sie zu dir sind.
Spinnst du? Dann wird es doch nur noch schlimmer.
Nein, der Lehrer hat gesagt, dass er zuerst mit dir reden will und nur dann etwas unternimmt, wenn du einverstanden bist.
Was will der schon tun? Die hören ja doch nicht auf.
Hey, du kommst seit 3 Tagen nicht mehr zur Schule. Schlimmer kann es doch nicht mehr werden. und vielleicht nützt es ja doch etwas. Er hat mir diesen Brief für dich mitgegeben.
Lieber Hase, ich habe gehört, dass es dir momentan nicht gut geht in meiner Klasse. Ich kann gut verstehen, dass du deswegen nicht zur Schule kommst. Mir ist es ganz wichtig, dass sich jeder Schüler in meiner Klasse wohlfühlen und ohne Angst zur Schule kommen kann. Ich bin mir sicher, es gibt einen Weg, um die Situation für dich zu verbessern. Ich würde dir gerne davon erzählen. Ich werde dich daher morgen nach dem Unterricht besuchen. Dein Lehrer, der Dachs.
Zum Glück hat der Biber dem Lehrer etwas gesagt und dem Hasen Mut gemacht.
Ja, ich glaube, der Hase hat sich alleine nicht getraut, sich Hilfe zu holen.
Ich hoffe, der Lehrer kann ihm helfen. Der Hase scheint sich da ja nicht so sicher zu sein.
Schön, dich zu sehen. Ich habe dich vermisst in der Klasse. Willst du auch eine? Dein Freund, der Biber, hat mir gesagt, dass es dir nicht gut geht in der Klasse.
Ist schon okay.
Weißt du, es ist mir schon auch aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Du warst doch immer so fröhlich und jetzt sehe ich dich gar nicht mehr lachen.
Ja.
Weißt du, es ist mir ganz wichtig, dass sich alle bei mir in der Klasse wohlfühlen. Stell dir vor, es könnte wieder so sein wie früher, wo ihr es alle gut hattet. Möchtest du das gerne?
Schon, ja. Aber die hören sowieso nicht auf.
Weißt du, ich bin schon sehr lange Lehrer und es gibt immer wieder Schüler, denen sowas passiert. Ich bin mir sicher, dass sich das ändern lässt. Ich würde dir gerne helfen. Keine Angst, ich werde niemanden bestrafen.
Das ist gut. Sonst bin ich eh nur die Petze und die anderen werden nur noch fieser.
Das wollen wir natürlich nicht. Ich erzähle dir einfach, was ich machen würde. Und du sagst mir am Ende, ob du einverstanden bist, okay? Also, ich würde mich gerne mit einigen Schülern aus deiner Klasse zusammensetzen und überlegen, wie wir die Situation für dich verbessern können. Du musst nicht dabei sein und auch nichts tun. Ich kümmere mich um alles.
Ich muss nicht dabei sein?
Nein, ich rede mit ihnen und du schaust nur, ob sich in den nächsten Tagen etwas verändert. Und in 10 Tagen reden wir wieder miteinander und schauen, was sich verbessert hat. Einverstanden?
Also gut.
Ich würde gerne mit dir besprechen, mit welchen Tieren ich reden soll. Der Biber wird sicher dabei sein. Dann würde ich gerne noch einige aus deiner Klasse einladen, mit denen du es gut hast. Und diejenigen, die momentan dazu beitragen, dass es dir nicht gut geht.
Also der Bär, der ist eigentlich immer sehr nett. Der Wolf eigentlich auch. Aber die Füchsin, das Eichhörnchen und der Waschbär sind ziemlich gemein.
Dann rede ich morgen mit diesen 6 Schülern aus deiner Klasse. Und übermorgen kommst du wieder in den Unterricht?
Ist gut.
Komisch, dass der niemanden bestrafen will. Ich meine, die waren doch wirklich fies zum Hasen.
Ich glaube, dem Lehrer ist es wichtiger, dass sich der Hase wieder wohlfühlt in der Klasse. Und dass sie es alle wieder gut miteinander haben.
Stimmt, ich glaube jetzt auch nicht, dass die bei einer Strafe denken würden, oh, das war falsch von uns, jetzt sind wir wieder nett zu dem Hasen. Ich glaube, die würden sie vielleicht sogar an ihm rächen oder ihn komplett ausschließen.
Ja, stimmt, der Hase selbst will ja eigentlich auch nicht, dass die bestraft werden.
Bin gespannt, was der Lehrer jetzt macht.
Ja, ich auch.
So, ihr Lieben, ihr fragt euch sicher, warum ich euch gebeten habe, euch mit mir zu treffen. Es ist so, ich benötige eure Hilfe. Ich fand die ersten Monate mit euch als Klasse sehr schön. Wir arbeiten gut zusammen, aber seit kurzem fühle ich mich nicht mehr wohl. Dem Hasen geht es gar nicht gut. Mir ist aufgefallen, dass er sich in letzter Zeit kaum mehr im Unterricht gemeldet hat und ganz bedrückt ist. Ihr habt sicher auch bemerkt, dass er die letzten 3 Tage nicht zum Unterricht gekommen ist. Mir ist es ganz wichtig, dass jeder von euch ohne Angst zur Schule kommen kann. Ich glaube, dass es mit eurer Hilfe gelingt, dass der Hase wieder gerne hierher kommt.
Was können wir denn dafür, wenn der krank ist? Du weißt genau, dass er nicht wirklich krank ist.
Mir geht es nicht darum, wer was gemacht hat oder warum es dem Hasen schlecht geht. Ich möchte mit euch schauen, was wir tun können, damit es ihm besser geht. Dazu benötige ich die Hilfe von euch. Bär, du bist jemand, der sich gut in andere einfühlen kann. Das hilft uns sicher. Und du, Füchsin, du hast immer so viele Ideen. Dir fällt sicher etwas ein, das dem Hasen helfen könnte. Du, Biber, kennst den Hasen am besten. Und dich, Waschbär, habe ich als jemanden erlebt, der auch für schwierige Probleme Lösungen findet. Weißt du noch, wie du dem Wolf geholfen hast, als er sich verletzt hat? Da hast du sofort alles richtig gemacht und Hilfe organisiert. Also, wir haben hier eine wirklich gute Gruppe und ich bin mir sicher, dass ihr es schafft, dass es dem Hasen wieder gut geht. Wer hat denn eine Idee, was er machen könnte?
Die Füchsin soll einfach aufhören, so fiese Sprüche zu machen.
Jetzt soll ich an allem schuld sein? Der Hase hat doch dem Eichhörnchen eine reingeballert.
Stopp, um das geht es nicht. Bär, was kannst du tun, damit sich der Hase wieder besser fühlt?
Ich könnte ihn morgen abholen. Wir haben fast den gleichen Schulweg.
Das finde ich eine gute Idee. Wer hat noch eine Idee?
Ich lache nicht mehr, wenn jemand einen Witz über ihn macht. Und genau, ich frage ihn, ob er in der Pause mit mir Fußball spielen möchte.
Wunderbar.
Den hässlichen Knirsch will doch eh keine küssen.
Komm, küss mich.
Ich habe was wirklich Gemeines zu ihm gesagt. Dabei stimmt's nicht mal wirklich. Ich werde wieder netter mit ihm sein.
Dann lasse ich ihn halt in Ruhe.
Hey, wow, so viele Ideen. Ich bin sehr froh, dass ihr mich unterstützt und bin mir sicher, dass es dem Hasen so bald wieder besser gehen wird. Ich würde gerne in 10 Tagen nochmals mit euch reden, um zu hören, ob ihr denkt, dass es dem Hasen wieder besser geht. Und jetzt ab in die Pause mit euch.
Hey, spannend, ha? Ging gar nicht darum, wer schuld ist oder wer was gemacht hat. Einfach nur, wie man dem Hasen helfen kann.
Ja.
Das waren irgendwie echt gute Ideen.
Ich hatte das Gefühl, dass sie echt erleichtert waren, dass der Dachs mit ihnen geredet hat.
Ja, man hat irgendwie gleich gemerkt, wie sehr der Bär dem Hasen helfen möchte. Ich glaube, dem war es die ganze Zeit schon unwohl.
Ja, dem Bär sowieso. Aber ich fand irgendwie sogar, das Eichhörnchen war froh, dass sich etwas ändert.
Jo, Hase.
Hey, Hase, spiel doch mit. Ich bin frei, spiel hier.
Ja.
Ich bin frei.
Ja, hip, hip, ja.
Hey, spiel mal zu.
Das war meine soziologische These 7 und eine kleine Präsentation des Problem Approach, der eben bei den Unterwachsenen Shared Responsibility Approach heißt. Und damit kommen wir zur These 8. Die Kraft in einem System und der Sinn des Zusammenwirkens entsteht aus dem Zielbezug im Arbeitskontext oder im Schulkontext. Dieser gerät bei Mobbing zunehmend aus dem Blickfeld. Wir müssen wissen und wir sehen bei hocheskalierten Konflikten wie beim Mobbing, dass Menschen sich überhaupt nicht mehr damit beschäftigen, warum sie eigentlich in der Arbeit sind. Sie beschäftigen sich mit den Schikanen, diese abzuwehren oder planen Schikanen. Und ich habe einmal einen Kunden gehabt, der gesagt hat, na ja, 90% schaue ich, wie ich mich schützen kann. Und 10% mache ich meine Arbeit. Und so ist es auch bei den restlichen Personen. Aber der Sinn kommt sozusagen aus dem Ziel, aus der Arbeit, aus dem, was man miteinander macht. Und wir müssen wissen, dass eben bei hohen Konflikten, wie auch bei Mobbing, dieser Zielbezug manchmal völlig aus dem Blick gerät. Und dass wir eben nicht nur intervenieren müssen, in der Gruppendynamik, auf der Personenebene, sondern dass wir auch auf der inhaltlichen Ebene intervenieren müssen. Und vielleicht werden einige von Ihnen die Eskalationsstufen von Glasl kennen, ein sehr berühmtes Modell, der zusammenfassend sagt, ein Konflikt eskaliert von der Sach- auf die Beziehungs- und Handlungsebene. Also auch schon dieses Modell sagt, je höher es eskaliert ist, desto mehr geht es sozusagen weg von den Inhalten. Die Menschen beschäftigen sich mit persönlichen Angriffen und manchmal auch mit physischen Angriffen. Und wir sind in der Verantwortung, sozusagen diesen Zielbezug wieder herzustellen. Und hier möchte ich Ihnen auch eine sehr berühmte Untersuchung zeigen. Das Originalbild aus dieser Untersuchung, auch eine Frühuntersuchung, die aber durch viele Studien bestätigt wurde, das Feriallager-Experiment von Sharif. Sharif hat etwas gemacht, dass er Jungen in ein Feriallager mitgenommen hat und dann hat er 2 Gruppen gemacht und dann hat er Spiele gemacht, die dazu geführt haben, dass ein sehr starker Gruppenzusammenhalt entstanden ist. Wimpeln, Namen der Gruppen und vieles mehr. Und als dies dann geschehen ist, hat er Konkurrenzspiele gemacht, sodass diese beiden Gruppen in eine veritable Konkurrenz gekommen sind. Und die Forschungsfrage war nun, Welche Intervention führt dazu, dass dieser hocheskalierte Gruppenkonflikt deeskaliert werden kann? Und er hat vieles versucht, unter anderem das, was oft auch Führungskräfte in Konflikten versuchen. Er hat irgendwelche Incentives angeboten, gemeinsame Ausflüge und Sonstiges. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Sowas funktioniert als Prävention, aber in der Intervention funktioniert es nicht, weil natürlich wieder die Gruppen unter sich bleiben und nicht miteinander interagieren wollen. Was aber funktioniert hat, und das finde ich eine interessante, sehr praktikable Information aus dieser Untersuchung, ist, dass er ihnen gemeinsame Ziele gestellt hat, die sie nur gemeinsam bewältigen konnten, auch sozusagen, um irgendetwas, was sie erreichen wollten, eben zu erreichen. Hier sehen Sie gerade, wie die ganze Gruppe einen Tank untersucht, einen Wassertank, der ein Leck hat, und sie wollten unbedingt also das Wasser wieder haben, und sie mussten sich als Gesamtgruppe koordinieren, um das Leck zu finden. Oder er hat ihnen einen Bus in den Weg gestellt und sie wollten irgendwo unbedingt hin und der war nur von der Straße zu schieben als Gesamtgruppe. Also hat er uns gezeigt, in hocheskalierten Gruppen ist auch, würde ich sagen, auch der Aspekt des gemeinsamen Ziels eine Form der Deeskalation. Und in der Untersuchung beschreibt er, dass als die Buben dann nach Hause gefahren sind, hatte eine Gruppe kein Geld mehr für eine Süßspeise und die andere eben doch noch genug. Und dann hat die, die noch was hatte, der, die nichts mehr hatte, Geld gegeben, sodass sie alle die Süßspeise eben, ich glaube es war ein VB, aber bin mir nicht mehr sicher, eben konsumieren konnten. Also das war meine soziologische These. Und dann kommen wir zu meiner soziologischen These 9a, die habe ich dann auch noch geteilt. Und 9a lautet folgendermaßen: Mobbingprävention bedarf eines ganzheitlichen Konzeptes, welches ein Bewusstsein über das Phänomen sowie eine konstruktive Konfliktkultur inkludiert und dementsprechende Handlungen notwendig macht. Hier ein Zitat aus dem Harvard-Journal: Put formal systems into place. Und ich werde Ihnen dann blitzlichtartig einige Systeme, die wir schon etabliert haben und die gut etabliert sind, vorstellen. Hier möchte ich eine Untersuchung einer meiner Studentinnen erwähnen. Wir haben eben in der Untersuchung gefragt, wie es ausschaut mit den Konfliktbewältigungsmöglichkeiten, die Personen in ihren Unternehmen eben zur Verfügung haben. Und es waren natürlich unterschiedliche Unternehmen und nicht ein und dasselbe Unternehmen. Und es war die Frage nach den potenziellen Möglichkeiten und nicht, ob sie die genutzt haben oder nicht. Und da sehen Sie, wie die Gesamtverteilung ausschaut. 2% konnten berichten, dass es Konfliktlotsen gibt, 8,1%, dass sie Moderation nutzen konnten, 10,1% Konfliktseminare, 12,1% Mediation, 24,7% konnten Ansprechpartnerinnen nutzen bei Konflikten, 29,8% konnten Klärungsgespräche nutzen und 43,9% wussten nicht, ob es etwas gibt oder hatten nichts zur Verfügung. Schon allein das ist eigentlich aussagekräftig. Aber die nächste Folie wird wirklich aussagekräftig. Hier fragen wir nämlich, wie schaut es aus mit jenen, die von Mobbing betroffen sind und jenen, die nicht von Mobbing betroffen sind? Gibt es da einen Unterschied? Vielleicht vermuten Sie schon, was jetzt kommt. Es gibt einen Unterschied und es gibt einen gravierenden Unterschied. Schauen Sie sich diesen Unterschied an. Mobbing-Betroffene konnten zu 0% auf Konfliktlotsen zugreifen. Zu 3,3% konnten jene, die nicht vom Mobbing betroffen waren, auf Konfliktlotsen zugreifen. Mobbing-Betroffene konnten zu 3,9% auf Moderation zugreifen, aber die Nicht-Betroffenen zu 10,7%. Mobbing-Betroffene hatten zu 6,6% in ihren Firmen Angebote von Konfliktseminaren, aber doppelt so viele hatten Angebote, einen doppelt so hohen Prozentsatz, jene, die nicht von Mobbing betroffen waren. Schauen wir uns das an in Bezug auf Moderation, Mediation. 6,6% der Mobbing-Betroffenen konnten auf eine Mediation zurückgreifen, aber 15,6% der Nicht-Betroffenen. 17,1% der Mobbing-Betroffenen hatten Ansprechpartnerinnen für diesen Bereich in ihren Firmen, aber 29,5% der Nicht-Betroffenen. 11,8% konnten auf Klärungsgespräche zurückgreifen der Mobbing-Betroffenen, aber fast viermal so viel konnten es bei den Nicht-Betroffenen. Und am gravierendsten wird es jetzt auch noch bei der Frage, es gibt nichts oder ich weiß nicht davon, 55,3% der Mobbing-Betroffenen kreuzten an, es gibt nichts oder ich weiß nichts davon, aber nur 36,9% der vom Konflikt oder die keinen Konflikt hatten, kreuzten an, dass sie nicht wissen oder dass sie nichts haben. Für mich sind das sehr deutliche Aussagen. Ja? Und es ist ganz klar, was in Firmen passieren muss, um sozusagen Mobbing zu reduzieren. Das ist hier in dieser Statistik doch sehr deutlich. Und dann komme ich zum zweiten Teil meiner These 9. Mobbing und Konflikte sind grundsätzlich unterschiedliche Phänomene, die einer unterschiedlichen Handhabung bedürfen. Es ist wichtig zu wissen, dass Konflikte natürlich normal sind. Wir alle haben Konflikte, wir alle bewältigen sie mehrheitlich gut und brauchen keine Drittpartei. Es ist also ein normales Geschehen, das Rahmenbedingungen braucht. Während Mobbing eine destruktive Form der Austragung ist und ganz andere Interventionen braucht, es braucht die Sanktion und das Unterbinden von destruktiven Konfliktaustragungen. Und hier habe ich Ihnen mein erstes Buch, das vor 20 Jahren erschienen ist, zum Thema Mobbing, das Rote, und das habe ich letztes Jahr neu aufgelegt. Es hat jetzt 500 Seiten, hatte vorher 200, und 10% sind noch vom alten Buch. Also es hat sich in diesem Bereich sehr, sehr, sehr viel geändert. Ja, es ist viel Wissen hinzugekommen, es sind ein paar Gesetze hinzugekommen, es ist das Wissen über die Verantwortung der Führung hinzugekommen, ganz viel. Ein Zitat habe ich immer gleich gelassen, das ich Ihnen gerne in diesem Zusammenhang vorlesen möchte. Es ist ein Zitat von einer meiner sehr verehrten Lehrerinnen, Christina Thürmer-Rohr, und die hat in einem ihren Essays geschrieben: Streit ist ein historisch-gesellschaftliches Phänomen, das durch Übung, Einübung, also gesellschaftlichen Gebrauch oder Nichtgebrauch ins Leben kommt und am Leben bleibt, oder mutiert und verschwindet. Streit braucht Schauplätze, Anwendungsgebiete, um sich nicht an der eigenen Erbärmlichkeit zu erübrigen. Und damit kommen wir zu diesen Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich ein Blitzlicht. Sie merken, ich hatte Freude an der Farbe bei dieser Folie. Oder ich sehnte mich nach etwas Farbe. Hier sehen Sie blitzlichtartig ein paar Konzepte, die gut evaluiert sind. Im Schulbereich haben wir hier die Whole-School-Ansätze und es gibt hier eine große Anzahl von Whole-School-Ansätzen, die eben Konzepte für die ganze Schule, für die Klasse und für den Anlassfall anbieten. Da gibt es eine große Vielzahl, die Sie gut nachlesen können. Wir haben hier anlassbezogene Interventionen, also der Problem-Approach wäre anlassbezogene Intervention. Wir haben Interventionen, die präventiv wirken, wie die Peer-Mediation, wo eben Schüler und Schülerinnen ausgebildet werden im Konfliktmanagement und dann im niedrig eskalierten Bereich ihre Kommilitonen unterstützen, Konflikte zu lösen. Wohlgemerkt, natürlich nicht Mobbing. Mobbing bleibt natürlich eine Lehrerangelegenheit und in der Verantwortung der Lehrer. Das wäre eine völlige Überforderung an dieser Stelle. Ein Ansatz, den ich Ihnen gern empfehlen würde, der so wenig bekannt ist, deswegen habe ich ihn hier erwähnt, falls Sie Lehrer oder Lehrerin sind, bitte ich Sie, sich mit dem Wow-Coaching von Inso Kim Berg zu beschäftigen. Work on what works. Und das ist ein Ansatz aus der lösungsfokussierten Beratung von Steve DeShazer und Inso Kim Berg, der ganz anders mit Klasse umgeht und damit ein ganz anderes Klima in der Klasse produzieren kann und aus meiner Sicht wert ist, hier einmal, dass Sie einen Blick drauf werfen. Und dann komme ich sozusagen beispielhaft in den Erwachsenenbereich. Was die Peer-Mediation in der Schule ist, ist das Konfliktlotsensystem im Erwachsenenbereich, die Schwester oder der Bruder der Peer-Mediation. Also auch hier werden nach einem sehr klaren Auswahlsystem Kolleginnen ausgewählt, sie werden geschult, ihnen wird mitgeteilt, für was sie verantwortlich sind und für was nicht. Und dann sind sie im niedrig eskalierten Bereich eben für Konflikte zuständig, die von ihren Kollegen und Kolleginnen herangetragen werden. Ich kenne die Evaluation des vormaligen Konfliktlotsensystems der Medizinischen Universität Wien. Und ein Ergebnis fand ich sehr interessant. Was fanden denn jetzt die Leute, die sich dieser Konfliktlotsen bedient haben, am effektivsten? Und es ist interessanterweise die Kurzberatungen. Nicht sozusagen, dass man in den Raum geht und offiziell eine Mediation macht, sondern Beratungen zwischen Tür und Angel, die 5 oder 10 Minuten gedauert haben. Du, ich habe da eine Schwierigkeit, was würdest denn du tun? Also auch hier ein präventives Konzept. Put formal systems into place. Und dann haben Sie auf der Erwachsenenebene natürlich die Betriebsvereinbarungen. Wenn man sich die Geschichte des Mobbings anschaut, dann sind das die Konzepte, die am frühesten angewendet wurden und am häufigsten angewendet wurden. Und dann haben Sie hier beispielhaft noch 2 Konzepte, die ich entwickelt habe. In der Mitte dieses Verlaufsorganigramm, ich habe irgendwie eine kleine Affinität für Verläufe, wie Sie merken, schon der FFTM hat irgendwie so einen Verlauf. Das ist ein Konzept, das ich für ein Bundesland, für alle Krankenhäuser mit den Personalverantwortlichen entwickelt habe. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein Konzept entwickelt mit allen relevanten Parteien. Führungskräfte, Pflegepersonal, dann Verwaltung, dann Betriebsräte und sonstige beratende Funktionen. Und was haben wir entwickelt über 1,5 Jahre? Wir haben ein Prozedere entwickelt, das den Mitarbeitern mitgeteilt wird, was die Organisation sich wünscht im Falle des Konfliktes auf allen Eskalationsebenen und was die Organisation wieder bereit ist, an Unterstützung zu bieten, und zwar auf allen Ebenen. Und dann kann man natürlich in so ein Prozedere manche Sachen nicht integrieren, wie zum Beispiel die Unterstützung eines Betriebsrates würde da drin natürlich nicht vorkommen, den kann man natürlich jederzeit konsultieren. Das war ein Konzept, das ich hier in einem Bundesland für alle Krankenhäuser entwickelt habe, und ein kleines, das Quadrat unten, anderes Konzept habe ich in den letzten 2 Jahren in einem Bundesministerium mit den Mitarbeitern und ihnen entwickelt. Nämlich hat mir da die Sektionschefin gesagt, ich möchte gerne, dass Sie mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Leitfäden entwickeln, wie die ganz konkret im Konflikt umgehen sollen. Und was wir dann über 2 Jahre gemacht haben, genau genommen, was ich genau mit diesen ganzen Mitarbeitern über 2 Jahre gemacht habe, war, ein Leitfaden zu entwickeln. Und am Schluss gab es einen Leitfaden, wo steht, was sind die Vorschläge, wenn du einen Konflikt mit einem Kollegen, einer Kollegin hast? Erster Leitfaden. Zweiter Leitfaden, was sind die Vorschläge, wenn du einen Konflikt mit deinem Chef hast? Und der dritte Leitfaden war, was sind die Vorschläge, wenn es einen Konflikt gibt, der von der Führungskraft moderiert wird. Ganz klares Feindesign, und in dem Leitfaden gab es dann natürlich Informationen zu Konflikteskalation, Tipps zur Lösung von Konflikten, Tipps zur Moderation von Konflikten. Sie sehen also, es gibt ganz viele unterschiedliche Konzepte, die teils exzellent evaluiert sind, derer man sich bedienen kann, und natürlich kann man neue entwickeln, denn natürlich müssen diese Konzepte anschlussfähig sein. Ja? Sie müssen passen und sie müssen adaptiert sein auf die Organisation, und 2 Aspekte sind mir da besonders wichtig. Erstens müssen sie aus meiner Sicht mit der Beteiligung der relevanten Personen geschehen, weil sonst die Implementierung schwer wird und die Leute sich nicht damit identifizieren. Sie müssen es als ihr Konzept identifizieren, als das, was sie entwickelt haben. Und zweitens, sie erinnern sich an die Statistik, wo ein hoher Prozentsatz sagt, ich weiß nicht, ob es was gibt. Naja, wenn sie ein schönes Konzept machen und niemand weiß davon, dann nutzt es auch nicht viel. Also sie müssen ein bisschen in die Werbung investieren, dass alle sozusagen von diesem Konzept eben erfahren und dass die Führung oder das Management hinter diesem Konzept stehen. Das ist ein kleines Blitzlicht zu meiner These 9 und jetzt kommt schon die These 10, weil ich habe eh den Eindruck, dass ich schon zu lang rede. Ja, tue ich definitiv. Soziologische These 10. Meine soziologische These 10 lautet folgendermaßen. Es bedarf einer klaren individuellen, institutionellen und gesellschaftlichen Positionierung gegen Mobbing, um eine nachhaltige Bewusstseinsbildung zu unterstützen und einen optimalen Opferschutz zu gewährleisten. Und hier habe ich Ihnen jetzt zwei Zitate von Studien hier aufgelistet. Das erste bezieht sich auf den am heißesten diskutierten Punkt in 25 Jahren Mobbing. Brauchen wir ein Mobbinggesetz? Ja oder nein? Das ist sicher der heißest diskutierte Punkt unter den Selbsthilfegruppen, unter den Experten und auch teilweise in der Politik. Und hier haben wir eine Untersuchung aus dem Rechtswissenschaftlichen Institut in Wien, der hier einen Vergleich getätigt hat zwischen Österreich und Ländern wie Frankreich und Schweden, die ein Mobbinggesetz haben. Und seine Konklusion ist folgendermaßen, der Vergleich mit anderen europäischen Ländern zeigt, dass ein Anti-Mobbing-Gesetz machbar ist und den Schutz von Mobbing für Schutz von Mobbing erhöht. Dann habe ich Ihnen, es ist zu sagen, dass seit der das geschrieben hat, zwei Mobbinggesetze gibt es tatsächlich in Österreich. Es gibt für Beamte ein Anti-Mobbing-Gesetz und es gibt das Cyber-Mobbing-Gesetz seit 01.01.2016, aber wir haben kein allgemeines Mobbinggesetz. Ja, und dann habe ich Ihnen ein Zitat aus einer Studie gebracht, meiner Studentin, eben in Bezug auf die Organisation, die zu dem Schluss kommt, das kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Konfliktbewältigungsmöglichkeiten die Inzidenz von Mobbing senken können. Und zum Schluss habe ich Ihnen ein Zitat gebracht, das ist mein Lieblingszitat zum Thema Zivilcourage. Auf einer individuellen Ebene sehen wir, dass Zivilcourage der Aspekt ist, der oft unterstützt und dabei hilft, Mobbingprozesse zu beenden. Und hier haben Sie die Definition von Zivilcourage. Zivilcourage ist die Wahrnehmung von Verantwortung im überschaubaren, unmittelbaren, persönlichen Wirkungs- und Gestaltungsbereich. Ihr liegt die Selbstverständlichkeit, die sich kümmerns, ebenso zugrunde wie ein sehr berechtigtes Misstrauen gegenüber dem wohltönenden Pathos und der großen Phrase. Dort, wo Sie sind, da ist Ihre Zivilcourage gefragt. Da mit Ihren Kollegen, mit Ihren Kommilitonen, da sind Sie gefragt. Und wenn wir uns die großen Untersuchungen anschauen, sei es das Milgram-Experiment oder das Asch-Experiment, das ich Ihnen heute schon mit den Vergleichslinien dargestellt habe, lassen Sie uns nachschauen. Hat Asch gefragt, wie es ist, wenn hier Zivilcourage eingebracht wird? Hat er? Er hat wahrscheinlich nicht Zivilcourage dazu gesagt. Aber ja, er hat. Was hat er gemacht? Er hat das gleiche Versuchssetting gemacht. Nur hat er nun eine Person die richtige Antwort geben lassen. Der dritte. Alle anderen eingeweihten Personen haben nach wie vor eine falsche Antwort gegeben. Was ist passiert? Hat das eine Auswirkung gehabt auf die wirkliche Versuchsperson? Haben sich die 37% verändert? Ja, auf 5%. Zivilcourage ist die Wahrnehmung von Verantwortung im überschaubaren, unmittelbaren Wirkungs- und Gestaltungsbereich. Ihr liegt die Selbstverständlichkeit des Sich-Kümmerns ebenso zugrunde wie ein sehr berechtigtes Misstrauen gegenüber dem wohltönenden Pathos und der großen Phrase. Und damit danke ich Ihnen.